sozusagen nicht nur ein Ausdruck von Ablehnung der aktuellen gesellschaftlichen Lage, sondern es gibt Familien, da ziehen sich reaktionäre, extrem rechte Ideologien durch die Generation.
Herzlich willkommen zum Podcast Counseling Professionals der LAG Erziehungsberatung in NRW, aber wir sind natürlich deutschlandweit zu hören. Neue Folge, noch vor dem Sommer aufgezeichnet. Ich hoffe, dass ihr uns auch noch vor dem Sommer hören könnt. Das liegt ein bisschen vielleicht an der Arbeitslast, die der Mike und ich gerade jeweils separat haben. Mal gucken, ob wir es noch hinkriegen. Hallo Mike.
Moin da draußen, moin Matthias. Ja, die Arbeitslast, da haben wir uns gerade schon ein bisschen zu ausgelassen, ne? Also ich habe so ein bisschen Mitleid mit uns gerade, aber so ist das manchmal, das ist im Sommer ballert's an den Hochschulen immer so ein bisschen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie noch hin im Laufe des Jahres. Wir schauen mal. Erstmal starten wir heute ein spannendes Thema, finde ich. Das ist doch irgendwie aktueller denn je eigentlich gerade, oder? Wie sind so deine Beobachtungen?
Ja, man könnte aber auch gleichzeitig meinen, wenn man den Titel jetzt schon sieht, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und überhaupt solche ja, rechtsgerichteten Tendenzen in der Gesellschaft. Was hat das überhaupt mit Familienberatung zu tun im weitesten Sinne? Eine Beratung, okay, ja, da glaube ich, gibt es viele Ansätze in der politischen Bildung und so weiter. Aber hat das überhaupt was mit Familienberatung zu tun? Ich war oder bin immer wieder schockiert, wenn man sieht, dass das doch langsam vielleicht auch die Mitte der Gesellschaft, zumindest erstmal so in Umfragen von auch als rechtsextrem eingestuften Parteien wie der AfD erreicht, dann denke ich dann, oh Gott, wo befinden wir uns mittlerweile? Und sind das nicht vielleicht auch Adressatinnen, Klientinnen, die uns in den Beratungsstellen begegnen mit ganz anderen Fragen, ja, die eigentlich um Familienthemen oder Erziehungsthemen sich drehen? Das war so, glaube ich, ein Anlass, mal hier darüber zu sprechen. Aber klar, ist es nicht ein bisschen fern? Denkst du?
Ich finde, das Problem ist, glaube ich, wenn wir ein bisschen näher hinschauen, meistens hat man ja so ein Bild im Kopf, ne? Dann denkt man so an die Glatzköpfe und Springerstiefel, aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt, dass das immer mehr in die Mitte der Gesellschaft reinragt und sämtliche Entwicklungen gerade in der Gesellschaft sind ja irgendwie echt spannend zu beobachten. Du hast gerade die AfD schon genannt, aber auch generell so antidemokratische Gruppen oder Gruppen, die den Staat irgendwie ablehnen, ich sag mal Reichsbürger etc., so die Richtung, das nimmt ja schon zu, also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung habe ich den Eindruck und ich glaube schon, dass das gerade für Erziehungs- und Familienberatungsstellen ein wichtiges Thema sein kann. Sowohl in den ganz extremen Ausprägungen, ne? Springerstiefel sage ich nur, also das klassische Bild, was man hat, aber ich glaube auch in den vielleicht versteckteren, subtileren Ausprägung von Fremdenfeindlichkeit etc. Also ich glaube schon, dass das ein wichtiges Thema ist. Also ich weiß nicht, du hast ja auch lange, also wir haben ja beide lange in der Beratungsstelle gearbeitet. Hast du da auch irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht in der Arbeit mit Familien?
Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe gerade überlegt, oder ist das jetzt die mediale Berichterstattung, die uns da die ganze Zeit immer wieder drauf bringt, wo ich dachte, die Reichsbürger oder so, da nimmt das echt zu. Vielleicht können wir das gleich nochmal die Gäste fragen, irgendwie, wie die das sehen. Auf jeden Fall habe ich in der Zeit in der Beratungsstelle eher weniger auch danach gefragt, muss ich sagen. Ja, ich habe das manchmal natürlich gemerkt, zum Beispiel beim Thema Jugendliche. Also die Beratungsstellen haben ja auch den Auftrag, Jugendliche zu beraten. Also das sollten wir ja nicht vergessen. Also dass da auch schon relativ früh eigentlich manchmal Tendenzen da sind. Und wenn die dann zum Beispiel mit entsprechender Kleidung, ne, in so einen Beratungstermin gekommen sind, das war dann schon auffällig. Dann muss ich sagen, habe ich das nicht immer thematisiert, weil es vielleicht erstmal um was anderes ging, wie zum Beispiel irgendwie Stress mit der Schule oder ja, irgendwie Lebensthemen quasi mit den Eltern, irgendwie Konflikte, ja, in der Pubertät. Was weiß ich, also da habe ich gerade das Gefühl, ist mir das so richtig begegnet? Ja, wahrscheinlich schon. Habe ich drauf geachtet? Wahrscheinlich zu wenig. Also mein Blick war nicht darauf ausgerichtet. Ja, vielleicht so. Und dann hier Hochschule, ne? Also ich meine, je nachdem, wo man da lehrt, das ist natürlich auch eher eine Bubble. Da sieht man jetzt nicht so viele rechtsextreme Tendenzen. Im Gegenteil, da sind ja viele Studierende, die engagieren sich eigentlich gegen solche Strömungen.
Kann ich voll mitgehen. Ich finde auch, wenn ich das jetzt mal auf die Praxis beziehe, habe ich mich das auch gefragt in Vorbereitung auf heute, dachte ich so, Okay, ist dir da vielleicht selber auch irgendwas durchgegangen? Und ich finde das ja gerade in diesem Format Beratung ja auch echt schwer, weil wenn du da dir vorstellst, du hast da irgendwie Eltern sitzen, wo du solche Tendenzen merkst und du bist da gerade mitten im Vertrauens- und Beziehungsaufbau. Du bist ja so ein bisschen gefangen in dieser, ja, in dieser Ambivalenz letztendlich, so, sag ich mal, so eine gewisse Offenheit zu haben und auch erstmal auch deren Probleme und Anliegen, die jetzt vielleicht gar nicht was mit Fremdenfeindlichkeit und so weiter zu tun haben, sondern es geht vielleicht um Erziehungsproblematik und so weiter, die erstmal genau wie bei den anderen Eltern, die da hinkommen, auch ernst zu nehmen und offen und wertschätzend auch mit denen zu arbeiten. Und gleichzeitig spürst du so eine innere Ablehnung, dass du vielleicht merkst, so diese Werte und so, die da vermittelt werden, teile ich überhaupt gar nicht. Ne? Das ist total schwierig. Also ein Beispiel, an das ich mich total erinnern kann, dass Eltern irgendwie in der Beratungsstelle waren und es ging auch um ihre Tochter im Teenageralter und die dann irgendwie so beiläufig sagten, ja, sie hätten auch Sorge, ihre Tochter irgendwie in der Stadt so rumlaufen zu lassen, weil sie wissen ja, wer hier so rumläuft. Mhm. So, das war dann so ein Kommentar. Also es gab da, wo ich gearbeitet habe, eine große türkische Community und ja, das im Nachhinein habe ich so gedacht, wie habe ich da eigentlich drauf reagiert? Ich weiß es nicht mehr. So. Das sind so diese subtileren Formen und ich finde, kann mir schon vorstellen, dass das häufiger vorkommt und dass da auch ganz viele BeraterInnen vielleicht auch Unsicherheiten haben, wie sie damit umgehen sollen.
Genau zu dem Thema haben wir dann gedacht, machen wir mal einen Podcast und laden dazu Leute ein, die da vielleicht noch kompetenter sind, vielleicht nicht immer in der direkten Beratung mit, weiß ich nicht, Leuten, die jetzt vielleicht offen rechtsextrem sind, aber zumindest im Thema und mit ja eben Fachkräften teilweise auch arbeiten, die sich da vielleicht auch ja manchmal positionieren müssen. Zumindest war das so ein Gedanke, den wir hatten. Mal schauen, ob das wirklich so ist. Da haben wir einmal die Lena Lehmann zu Gast, die ist staatlich anerkannte Sozialpädagogin, Erziehungswissenschaftlerin. Das ist, qualifiziert sie natürlich einerseits zu dem Thema überhaupt über Familien und Jugend zu sprechen, hat auch in der Jugendarbeit und in den Erziehungshilfen gearbeitet, ist aber jetzt in der Kompetenzstelle Eltern- und Rechtsextremismus. Das ist eine geförderte Stelle. Hallo Lena, vielleicht sagst du einfach selber noch ein bisschen was zu deinem Aufgabenbereich dort und was du machst, bevor ich dann die Marion Meyer noch mal reinhole.
Also ich sitze in Halle, da ist mein Büro und ich arbeite bei einem Träger, der heißt Miteinander e.V. und der ist für ganz Sachsen-Anhalt zuständig und in dem Projekt, in dem ich arbeite, beraten wir Eltern und Angehörige, die in irgendeiner Weise durch ihre Kinder oder durch andere Eltern in der Einrichtung, also Schule oder Kita oder auch auf privaten Wege mit extrem rechten Tendenzen konfrontiert sind. Das zum einen und zum anderen beraten wir pädagogische Fachkräfte dann in diesem Kontext, machen aber auch Workshops, Fortbildungen, Seminare, Vorträge zu dem Thema, wenn es entweder präventiv sein soll, genau, oder es quasi keinen Anlass, keinen Vorfall gab, sondern die Menschen sich einfach nur fachlich damit auseinandersetzen möchten.
Und im Flyer steht, habe ich gesehen, dass da auch explizit Fachkräfte aus Familien- und Erziehungsberatungsstellen beraten werden. Wäre ja spannend, gibt es sowas eigentlich auch in anderen Bundesländern oder ist das jetzt auf Sachsen-Anhalt begrenzt?
Ah, das ist eine gute Frage. Also wir haben das große Glück, dass wir diese spezialisierte Beratungsstelle hier in Sachsen-Anhalt haben. Das haben nicht alle Bundesländer. Also die anderen Bundesländer haben alle Beratungen gegen Rechtsextremismus, sogenannte mobile Beratungsteams oder regionale Beratungsteams gegen Rechtsextremismus. Mit denen sind wir auch im Bundesverband mobiler Beratung vernetzt. Aber nicht alle Bundesländer haben nochmal diese spezialisierte Beratung. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es in Bayern mit installiert wurde. Und genau, also das ist natürlich nochmal mit einem ganz anderen fachlichen, pädagogischen Blick darauf und weniger vielleicht politikwissenschaftlichen, auch wenn das nicht wegzudenken ist dabei.
Ja, klar. Okay, ja, vielen Dank. Die Marion Meyer, die ist Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und hat sich in Publikationen unter anderem dazu geäußert, zu Beratungen im Kontext von Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, aber auch darüber hinaus zu rechtsideologischen und antidemokratischen Tendenzen. Aber ich glaube, Marion, dein Gebiet umfasst in der sozialen Arbeit und Beratung noch mehr, nämlich auch Richtung Gender, Intersektionalität und so weiter. Vielleicht einfach mal ein paar Worte, wie du zu diesem Thema kommst und was du damit verbindest als Professorin für Beratung.
Also ich verbinde erstmal damit, dass es ganz grundlegend ist, dass Beratung sich mit gesellschaftlichen Phänomenen auseinandersetzt und sich bewusst macht, welche Rolle Beratung selbst auch darin spielt, weil die Art und Weise, ihr habt es vorhin ja auch angesprochen an den Beispielen, wie reagiere ich denn auf bestimmte Äußerungen, die in der Beratungsstelle kommen? Also wie interagiere ich im Beratungsprozess, wenn Stereotype reproduziert werden? Also macht das die Beziehung, die da ist, möglich, das anzusprechen? Wozu schweige ich, weil ich Sorge habe, dass es die Beziehung stört oder gefährden kann? Und wo bin ich mutig und nehme das auf und nutze das? Das ist so eine Ebene. Das andere finde ich aber auch, das geht auch auf Arbeiten zurück, die zum Beispiel die Birgit Rommelsbacher schon in den 90er Jahren gemacht hat, die untersucht hat, wie gerade auch Familien- und Erziehungsberatungsstellen bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgrenzen oder nicht darauf achten, sie explizit auch anzusprechen und einzuladen und wo sich auch in den Zugangswegen zu Beratung zum Beispiel rassistische Strukturen reproduzieren oder Klassenstrukturen reproduzieren. Und das, finde ich, sind einfach nochmal wichtige Themen, die mehr sind als nur das, was im Beratungsprozess passiert, sondern wie Beratung in ihren Fachnetzwerken agiert, wie sie auf Bevölkerungsgruppen zugeht, wie sie, und wo sie selber vielleicht auch Schwellen schafft, dass bestimmte Personen gar nicht kommen. So.
Mhm. Ja,
vielleicht
genau.
Erstmal dazu, ich will gar nicht so viel
über den
Hintergrund, was ich alles mache, erzählen. Ich glaube, das ergibt sich im Gespräch.
Ja, jetzt war ja gerade schon so ein bisschen die Verbindung zum Thema Gesellschaft eigentlich schon passend da. Wir stehen, glaube ich, in unserem Podcast auch so ein bisschen dafür, dass wir nicht nur so diese Mikrothemen uns anschauen, sondern ganz konkret auch diese Verbindungslinien von Beratung und Gesellschaft uns anschauen. Und da doch nochmal jetzt, um auch die HörerInnen mit reinzunehmen, was bedeutet denn eigentlich Extremismus, Rechtsextremismus ganz konkret und wie äußert sich das im Alltag? Wir haben ja gerade schon so ein bisschen das Bild, dieses klassische Bild von dieses Neonazi-Bild mit Springerstiefel und Glatze so reproduziert, aber da wird ja wohl irgendwie noch mehr hinterstecken. Wie würdet ihr das beschreiben?
Ja, ich finde immer wieder interessant, dass das Bild mit Glatze und Springerstiefel, das zieht immer noch, das ist lebensweltlich eigentlich ganz und gar nicht mehr zu sehen, aber ist tief drin in unseren Köpfen. Ich würde mal sagen, auf wissenschaftlicher Ebene tun wir uns manchmal ein bisschen schwer, also in meiner Arbeit zumindest, mit den Begriffen des Extremismus und des Rechtsextremismus, weil es immer suggeriert, dass es sozusagen an den Rändern der Gesellschaft stattfindet und dass es sich quasi an den Rändern in extremster Weise dann zum Ausdruck bringt. Wir verwenden dann eigentlich lieber den Begriff der Ideologien der Ungleichwertigkeit. Und also, dass es sozusagen Vorstellungen ungleichwertigen Lebens gibt, dass Menschen, die vermeintlich irgendwelchen Gruppen zugesprochen werden, sei es jetzt irgendwie, sei es Herkunft, sei es Aussehen, sei es Geschlecht, sei es Lebensmodell, sei es Milieu, Bildung, Verdienste, wie auch immer, dass es quasi Aufwertungs- und Abwertungsmechanismen gibt. Und die finden wir eigentlich überall in der Mitte der Gesellschaft. Also, und die äußern sich dann natürlich sowohl in rassistischen in menschenfeindlichen, menschenverachtenden Äußerungen auf bestimmte Gruppen bezogen und auch im Verhalten. Und das ist sowohl auf individueller Ebene, also ne, in der Straßenbahn, an der Bushaltestelle, im Supermarkt, aber auch auf struktureller Ebene, sei es auf der Suche im Wohnungsmarkt, im beruflichen Kontext, Zugänge zu Hochschule. Daher tun wir uns manchmal ein bisschen schwer, das alleine unter Rechtsextremismus zu labeln, weil wir finden das ganz alltäglich, überall. Menschen, die sozusagen benachteiligt, ausgegrenzt und auch, und das ist ja immer wieder auch deutlich zu sagen, von Gewalt betroffen sind, also sowohl verbaler Gewalt als auch körperlicher Gewalt. Wenn wir dann doch konkret über Rechtsextremismus sprechen wollen, dann haben wir da auch nochmal ganz unterschiedliche Milieus. Also wir haben da nicht nur den gewaltbereiten Springerstiefel tragenden die Glatze, ne, sondern wir haben da organisierte Leute, die sowohl parteilich organisiert sind, in Burschenschaften organisiert sind, auch in Studierendenbewegungen organisiert sind. Wir haben es mit Milieus zu tun, die eher völkisch sind und dementsprechend mit einer ja lebensbündischen Historie auch sozusagen in diesem Milieu schon lange, also über Generationen auch verankert sind. Das finde ich auch wieder immer interessant dabei zu beobachten. Das ist sozusagen nicht nur ein Ausdruck von Ablehnung der aktuellen gesellschaftlichen Lage, sondern es gibt Familien, da ziehen sich sozusagen reaktionäre, extrem rechte Ideologien durch die Generation. Und in dem Kontext, in dem wir es noch zu tun haben, sind es auch manchmal rein jugendkulturelle Aspekte, also mit nur vielleicht in Anführungsstrichen, also das ist ja auch nochmal eine eigene Betrachtungsweise, darüber zu sprechen, warum sich Jugendliche bestimmten Milieus zuwenden. Und ist das quasi ein rein jugendkulturelles Phänomen? Ist das ein biografisches Phänomen? Ist es ein Phänomen der Aufmerksamkeit, der Abgrenzung, etwas zu machen, was irgendwie genau den Thrill, den Dopaminkick gibt oder aber eine Zugehörigkeit? Und das, was ich jetzt gesagt habe, und versuchen wir dann immer noch mal zu unterscheiden von, haben wir es hier mit gefestigten Weltbildern zu tun? Haben wir es mit Menschen zu tun, die diese Ideologien produzieren? Also, ne, die auch sich auf eine Bühne stellen und sprechen, die Bücher publizieren? Also, denken wir an Götz Kubitschek oder die PolitikerInnen beraten. Also haben wir es mit wirklich Menschen zu tun, die genau diese Ideologien auch in die Welt tragen, oder haben wir es mit Menschen zu tun, die grundsätzlich erstmal sich selber aufwerten und andere Menschen ablehnen und dementsprechend sozusagen abwerten? Haben wir es mit Mitläufern zu tun oder mit Menschen, die sich einfach mal verirrt haben? Diese Differenzierung finden wir auch immer wieder wichtig, gerade im privaten, im Familienkontext, darauf gut differenziert zu schauen.
Vielleicht nur noch mal ergänzend, also ich finde das alles super wichtig und ich stehe völlig hinter dem, was Lena jetzt gesagt hat, als wichtige Orientierungsmarker sozusagen, um dieses Feld erstmal auch zu verstehen. Diese regelmäßigen Mittelstudien belegen ja auch noch mal das, was Lena ganz am Anfang gesagt hat, dass es eben in der Mitte der Gesellschaft auch eine hohe Gewaltaffinität gibt, die auf diesen Stereotypen menschenverachtenden Ungleichwertigkeitsideologien aufbaut. Und diese Zahlen, die da deutlich werden, die sind schon erschreckend hoch. Das ist so eine kleine Ergänzung. Das andere sind noch mal, es gibt ja immer auch solche politischen Themen oder Themen, die so hochgekocht wird. Ich finde, das zeigt sich also nebst Rassismus und der ganzen Diskussion, die es gibt um Migrationsursachen und wie mit MigrantInnen umgegangen werden. Also das ist ja ein Dauerthema. Es zeigt sich aber auch, also ich finde so diese Aggressivität und auch diese Hassladung, die in extrem rechten Orientierungen drin ist, also diese Bereitschaft auch mit anderen eben verachtend und nicht wertschätzend umzugehen und das auch zu kommunizieren in den unterschiedlichen Formen, direkt medial und sowas. Das wird auch angeheizt durch sozusagen auch durch Narrative, die in der Diskussion immer wieder als Brückennarrative bezeichnet werden und die so sachte anfangen und gut bürgerlich daherkommen, die sich dann aber auch immer weiter aufladen und radikalisieren bis hin zu extrem verachtenden und auch gewaltförmigen, destruktiven und auch menschenschädigenden, also auch wenn es Shitstorms im Netz gegen WissenschaftlerInnen sind, also der Anti-Intellektualismus, der da auch mit zum Beispiel mit eine Rolle spielt, die ganzen Themen um den Gender-Diskurs, um queere Lebensweisen, die eine Rolle spielen, aber auch das Phänomen, und ich erlebe das gerade auch als sozusagen im Hochschulkontext von den Studierenden als ein Thema, was eben auch mit verhandelt wird, sind diese ganzen Klimarassismus-Themen. Also wir wollen nicht auf unsere Privilegien verzichten, und die Begriffe, die dann auch von so Personen wie Elsässer in dem Kompaktmagazin als rechtes Magazin dann eben auch so à la Bild-Zeitungsstil hoffähig gemacht werden mit Ökodiktatur und sowas alles. Also auch da gibt es ja ganz viele Berührungspunkte. Diese Begriffe werden von Menschen genutzt, die sich eigentlich von Rechtsextremismus auch distanzieren, wenn man sie danach fragt und sagen, damit haben wir nichts zu tun. Aber sie bedienen sich genau dieser von rechts besetzten Narrative.
Oha, hätte mein Sohn gesagt. Das scheint ja doch ein Thema zu sein, was ja an allen möglichen Ecken und Enden der gesellschaftlichen Sphäre und in Diskussionen irgendwie dann sich Raum greift oder wo man zumindest mal auch einen Blick drauf werfen kann. Wir sind ja jetzt hier im Familienberatungspodcast und für viele da draußen ist es vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht auch ungewohnt und die denken sich, naja, ist das denn ein wichtiges Thema für uns? Klar, wir beraten auch vielleicht Familien mit solchen Einstellungen. Ich übernehme jetzt mal den Begriff der Auf- und Abwertung, ja, von Individuen oder vielleicht von Gruppen. Aber soll ich denn vielleicht irgendwie da einen Blick drauf werfen auf solche Formen von Rechtsextremismus? Das könnte ja ein Thema sein, was dann durch die Beratung reinkommt und eigentlich ist man doch sehr anliegenorientiert oft in diesen Beratungsstellen. Also was bringen denn die Menschen mit, ne, die Rat suchen, die Familien. Vielleicht da mal nochmal einen Blick drauf werfen, wie kommt das Thema jetzt in die Familienberatung?
Ich würde vielleicht auch direkt an Marion anschließen, bezogen auf die Frage, denn das, was Marion beschrieben hat, würde ich so ganz allgemein auch nochmal beschreiben in, wir haben es mit massiven Veränderungen, mit massivem Wandel ja, also sowohl global, gesellschaftlich zu tun, eine massive Komplexität, also Konfrontation mit Wandel, Klima, Krieg, Pandemie, Veränderung von Arbeitswelt, Digitalisierung, steigende Mieten und steigende Lebensmittelkosten, Wandel von Familien- und Geschlechterrollen, soziale Absicherung eigentlich steht die ganze Zeit auf der Kippe. Also ne, all das, was Marion gerade auch schon an Beispielen genannt hat, das bricht sich ja quasi Bahn in der Gesellschaft und macht was mit Menschen. Also ne, es verunsichert, es schürt Ängste. Das greifen PolitikerInnen so oder so auf, also so funktioniert Politik, ist jetzt keine Überraschung, aber das bricht sich ja sozusagen auch im privaten Bahn und gerade während der Pandemie hatten wir es ja auch mit massiven Verschwörungserzählungen zu tun, die quasi im Zuge dieser Komplexität und der unglaublich Krisen, also ja, ich nenne es mal Krisenhaftigkeit, auch wenn es so ein ausgelutschter Begriff schon ist, aber sich quasi wie ein Brennglas sozusagen da zutage trat und das wiederum sich dann alles aus dem Privaten plötzlich auch politisch wurde. Ich finde ja immer wieder spannend, wann wird das Private politisch? Also das ist ja auch eine historisch interessante Frage. Wann ist der Druck so groß, dass plötzlich das Private politisch ist? Denn wir erleben es auch ganz oft, dass Menschen sagen, das klären wir privat, das klären wir für uns. Also ne, und dass sozusagen politische Themen plötzlich geklärt werden müssen im öffentlichen Raum, die eigentlich privat sind, finden dann in pädagogischen Einrichtungen statt. Also genau dort, also pädagogische Einrichtungen, die es ja damit zu tun hatten auch, wie gehen wir mit der Maskenpflicht um? Eltern, die ihre Kinder ab- und angemeldet haben. Ich meine, zwischendurch war ja sogar hier die Schulpflicht auch gesetzt, ausgesetzt. Das ist ja ein Novum gewesen und dementsprechend sind sowohl pädagogische Fachkräfte plötzlich permanent auseinandergesetzt mit den Verunsicherungen und Ängsten von Familien, von Angehörigen, von Eltern und auch den Kindern, die das ja auch reproduzieren, die das ja den ganzen Tag zu Hause hören und dann reproduzieren. Und ihr habt das ja auch schon genannt, auch im partnerschaftlichen Bereich bricht sich das dann Bahn. Dementsprechend würde ich sagen, wird dieses Thema nicht weniger, sondern immer mehr, zumal, ja, ihr habt ja auch schon Reichsbürger und SelbstverwalterInnen genannt, es ja die Tendenz gibt, sich dann im Zuge von massiver Komplexität plötzlich in vereinfachte Erklärungen zu flüchten. Und wir haben es, das finde ich ganz interessant, ja auch mit immer diffuseren Gruppen, weltanschaulichen Gruppen zu tun, wo es eher so eine Gemengelage von ein bisschen extrem rechts, ein bisschen verschwörerisch, auch antisemitisch, aber auch spirituell, esoterisch. Also das sind so sehr wilde Gemengelagen von Gruppierungen, wo es plötzlich einfache Antworten und einfache Lösungen gibt.
Ich glaube, dass das die Frage, wie geht Beratung damit um, immer ein Spannungsfeld ist. Also in der kleinen Studie, die ich letztes Jahr im Frühjahr gemacht habe mit Beratungsstellen und gefragt habe, wie kommt dieses Thema, wie kommen auch sozusagen diese gewaltförmigen Diskurse oder auch Aktivitäten in den Beratungsstellen an, hatte ich öfter auch Verweise auf darauf, dass sie gesagt haben, naja, wir arbeiten ja sehr funktionsorientiert, wir bearbeiten sozusagen mit im Hinblick auf eine ganz konkrete Problematik und sehen Menschen auch oft nur kurz. Wir kriegen vieles nicht mit, wenn dann in so kleinen Randbewerkungen oder wenn es sozusagen explizit daherkommt. Aber eigentlich sind auch Menschen, so wie Lena das geschrieben hat, die eben alltagsweltlicher näher an den Menschen dran sind, die viel mehr in diesen Diskursen auch hängen. Also von daher ist, glaube ich, Beratung, je nachdem, wie sie arbeitet, auch unterschiedlich sozusagen ja ausgerichtet darauf, das aufnehmen zu können. So, also ich kann damit ja auch eine Beratung kaputt machen, wenn ich mal, also ich definiere ja nicht die Themen in der Beratung als Beraterin, sondern das ist ja, ich muss ja gehe auf die Anliegen der Menschen an, die kommen. Das ist so das eine. Und was ich denke, was nochmal wichtig ist, auch zu gucken, wie kann man Menschen sozusagen tatsächlich auch ein Stück befähigen, also so eine reflexivere, etwas entspanntere Form im Umgang mit den Dingen, also keine Angst vor Komplexität zu haben zum Beispiel. Also, und mir fällt halt auch immer wieder so als Bindeglied dieser autoritäre Charakter ein, also dass diese alte Diskussion, also dass das auch was sehr Verbindendes ist, sehr Autorität, also ja, dieser Autoritarismus, autoritäre Orientierung, also in der Abwertung von anderen, in den Ungleichwertigkeitsideologien steckt ja sehr viel autoritäres Denken drin. Und das auch ein Stück wahrzunehmen, weil davon sind wir alle nicht frei. Ja, also das geht auch ja immer auch um unsere eigenen Widersprüche ein Stück. Wo haben wir selber gelernt, Dinge auszublenden, weil wir vielleicht auch bestimmte Privilegien haben, die wir damit nutzen, die aber auf Kosten anderer gehen, und wo nehmen wir das auch so hin? Also ich finde, da fängt das auch bei uns als BeraterInnen an oder als Menschen, die in pädagogischen Kontexten unterwegs sind. Und ich wollte noch einen Punkt nachtragen von vorhin, was mir aufgefallen ist, weil ihr ganz am Anfang auch noch mal gesagt habt, ja, an der Hochschule haben wir eher die Leute, die kritisch engagiert sind, und ihr habt so dieses Bild, ja, dann auch dieses Klischee, auf das Lena ja auch schon eingegangen ist, was es eigentlich so kaum noch gibt. Ich glaube, eine Strategie ist ja auch, also Menschen, die in den ideologischen rechten Kontexten unterwegs sind und sehr zielorientiert oder auch nicht so zielorientiert irgendwelche Dinge verfolgen, machen sich auch nicht unbedingt sichtbar. Also wir haben das Problem an den Hochschulen auch, also vielleicht nicht so massiv, aber es taucht auf, und wir wissen es aber auch nicht, weil diese Menschen sich ja auch nicht sichtbar machen. Ganz besonders finde ich, trifft das auch nochmal weiblich gelesene Personen, weil das ist so ein Themenfeld, was Esther Lehnert, eine Kollegin an der ASH, die sich schon lange mit Rechtsextremismus und Gender auch beschäftigt, auch in ihren Forschungen deutlich gemacht hat, dass es so eine doppelte Unsichtbarkeit gibt. Frauen werden oft eben als unpolitisch in Anführungszeichen gelesen oder als diejenigen, die, also denen diese Haltung weniger zugeschrieben werden. Und auch das sind Dinge, die, wenn man sie bewusst hat, nochmal anders in Beratungsprozessen auch nochmal berücksichtigen kann, in dem, was, wer spricht da wie, was höre ich überhaupt?
Also die Diskussion, die ist unfassbar spannend, und ich bin gerade so ein bisschen, ich glaube, das könnte doch eine längere Podcast-Folge werden, Matthias, aber ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, wir gehen nochmal einen Schritt weiter, glaube ich. Ich finde dieses autoritäre Denken und die Abwertungsmechanismen und so, was wir gerade gehört haben. Ich meine, damit sind ja auch Familien und auch damit ja auch Kinder und Jugendliche, die in diesen Familien aufwachsen, aber auch Elternteile ja konfrontiert. Und ich denke, unsere HörerInnen interessiert es sicherlich auch, jetzt ganz konkret zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn für die Prävention, aber natürlich vor allen Dingen auch für die Intervention im Rahmen von Beratung, mit diesem Thema umzugehen. Also da sprechen wir jetzt nicht unbedingt von TäterInnenberatung, jetzt, also sag ich mal, von diesen klassischen Neonazis, die jetzt irgendwie in die Erziehungsberatungsstelle kommen, sondern es können ja auch irgendwie Elternteile sein, wo das Kind Umgang hat zu einem Elternteil, was irgendwie solche Einstellungen vertritt. Welche Möglichkeiten seht ihr da in der Arbeit?
Ich würde ja sagen, in der Beratung landen meistens erst Menschen, wo irgendwie das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, da findet meist keine Prävention, sondern eher Intervention statt. Prävention, würde ich vor allem sagen, gehört in pädagogische Einrichtungen. Also in der Auseinandersetzung, wenn Eltern sich quasi an eine Beratung wenden, weil es da schon ordentlich brodelt, ist, würde ich sagen, die erste Intervention zuallererst überhaupt ernst nehmen, zuhören, sagen, gut, dass sie hier sind, gut, dass sie hier gelandet sind. Also erstmal einen guten Ort gestalten, wo über alles gesprochen werden kann. Denn Familie ist ja, also da ist niemand frei von Auf- und Abwertung. Also wir bringen ja alle was Eigenes mit aus unseren eigenen Familien. Das heißt auch, sehr vorsichtig und sehr sensibel darauf zu gucken, wer eigentlich wie beteiligt ist. Und ich will gar nicht mal von Ideologien sprechen oder von Gewaltförmigkeit, obwohl viel Gewaltförmigkeit in Familie stattfindet, aber darüber zu sprechen, woher die Dynamiken kommen und wer eigentlich an den Dynamiken wie beteiligt ist, ohne Schuldzuweisungen. Also ja, wenn wir jetzt gerade von, nehmen wir auch Beziehungsgewalt, ist ja die Frage auch, warum bleibt eine Person? Also wieso bleibt eine Person, obwohl sie Gewalt ausgesetzt ist mit dem Kind? Also nehmen wir eine Mutter mit dem Kind und der Partner ist in neonazistischen Bezügen. Warum geht sie nicht? Also was haben wir da für Abhängigkeitsverhältnisse auch? Das finde ich auch wichtig zu besprechen, ohne dass wir psychotherapeutisch dabei tätig sind. Aber trotzdem darüber zu sprechen, welche Funktion hat die Beziehung? Welche Funktion hat die Familie? Und was finden da für Dynamiken statt? Für wen sind die hilfreich? Wen schützen sie? Für wen sind sie sozusagen schädlich? Und das aber immer mit Blick auf das Wohle des Kindes. Erstmal beraterisch würde ich sagen, erste Hilfe zu leisten und dann aber zu schauen im HelferInnensystem, was lässt sich noch zusätzlich gewährleisten? Also braucht die Mutter beispielsweise, also denn Familien- und Elternberatung, das ist ja nicht die engmaschigste Hilfe, die gewährleistet werden kann. Braucht die Mutter beispielsweise eine Art von Erziehungsbeistandschaft, ja, was wir in den Hilfen zur Erziehung dann über das Jugendamt finden? Braucht vielleicht das Kind eine Art Einzelfallhilfe? Braucht das Kind vielleicht noch eine andere Vertrauensperson abseits der Familie? Kann das die Schulsozialarbeiterin sein? Kann das der Jugendarbeiter im Jugendclub sein? Kann es aber auch eine Tante oder ein Onkel sein? Also ne, noch zu gucken, wo gibt's noch externe Personen? Also man sagt ja gerne, Kinder brauchen eigentlich ein ganzes Dorf. So, wie kann man ein Dorf schaffen? Wie kann man ein Dorf bauen zur Unterstützung des Familiensystems? Das würde ich sagen, sind zumindest, wenn bei uns Privatpersonen landen, sind das Herangehensweisen, wo wir schauen, wie lässt sich ein HelferInnensystem wie ein Spinnennetz größer stricken, spannen, drumherum spannen, damit es auch Entlastungen gibt. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, was ist da das Besondere? Also warum, also ist das jetzt besonderer bei extrem rechten Konfrontationen oder nicht? Also nee, es ist natürlich nicht, also erstmal ist die Notlage groß und es ist sozusagen erstmal wichtig, erste Hilfe zu leisten und das ist dann psychosoziale Beratung im Konkreten. Um danach auf Ideologien und Haltungen zu schauen und auch Funktionen von Abwertung und Aufwertung. Also warum ist der Mann so dominant? Ja, was passiert da genau? Oder warum radikalisiert sich der Jugendliche? Also was findet er dort, was er woanders nicht findet? Die Fragen lassen sich dann stellen und dann sozusagen immer mit der Unterstützung von, es braucht eine klare Haltung, das hatte Marion jetzt auch schon mehrfach gesagt, aber im Spannungsfeld des Beziehungserhalts. Also ich kann ja keiner Mutter sagen, ihr 18-jähriger Sohn, der hat sich jetzt bei der NPD angemeldet, der fliegt raus aus der Schule. Nicht aus der Schule, sondern der fliegt raus aus der Wohnung. Natürlich geht es darum, dass die Beziehung erhalten bleiben soll und auch muss, damit der Junge vielleicht irgendwann die Möglichkeit hat, wieder aussteigen zu können. Ja, und quasi mit der Vertrauensperson, mit der vertraulichen Beziehung der Mutter das halten zu können. Ja, soweit vielleicht erstmal.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind das auch natürlich verschiedene Ebenen und verschiedene Prozesse, die man dort mit den Familien oder den Klientinnen hat. Und da hätte ich nochmal, oder ich würde nochmal konkreter gerne reinzoomen, weil ich es noch nicht ganz, glaube ich, verstanden habe. Einmal haben wir ja vielleicht Prozesse, da überlegt man sich, ich habe was gesehen, ich habe was gemerkt. Nehmen wir jetzt mal den den Jugendlichen aus dem Beispiel, was wir ganz am Anfang so des Podcasts hatten, der trägt vielleicht gewisse Kleidung oder äußert sich auch abwertend über die Beziehung mit seiner Freundin oder findet seine Eltern entsprechend und benutzt da Begriffe, die uns hellhörig machen. Ich sag das mal so. Und dann haben wir aber auch ja Möglichkeiten, dass wir vielleicht eine Person in der Beratung haben, die sich einfach Sorgen macht, wie ein Elternteil, um das Kind oder vielleicht auch um den Partner und sagt, ich beobachte da diese rechten Tendenzen und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also einerseits vielleicht in der Erziehung, andererseits in der Partnerschaft und vielleicht auch, an wen ich mich wenden könnte, wenn wir vertieft Hilfe brauchen. Also wie kommt denn jemand da raus, also aus so einer vielleicht auch rechtsextreme Szene, falls es denn schon soweit ist, nehmen wir mal an, da ist ein Jugendlicher abgerutscht und man spricht jetzt mit den Eltern oder man spricht mit einer Mutter und die sagt, das war das Beispiel, was du gerade eben, Lena, hattest, mein Mann ist gerade irgendwie in der Neonazi-Szene irgendwie unterwegs. Also es sind für mich nochmal so zwei Themen und vielleicht können wir abschließend im Podcast nochmal mit euch beiden darauf schauen, wie wir da unterschiedlich wirklich in der Beratung reagieren sollten.
Ich würde ganz gerne kurz was Strukturelles nochmal sagen, um dieses Feld der Beratung zu Rechtsextremismus nochmal ein bisschen informativ aufzuspalten, weil es baut eigentlich auf drei verschiedenen Säulen auf. Also wir reden jetzt viel über diese Beratung, über den Bereich der mobilen Beratung, die da ist für einzelne Personen. Da hat jetzt Lena diesen Schwerpunkt eben, von dem sie auch berichtet, aber der sich auch an Einrichtungen oder Sozialräume wendet. Es gibt aber auch ja den Bereich der Ausstiegsberatung als eine Säule, der auch nochmal da ist, der
dieses
Thema auch nochmal anbietet. Also da sind Menschen, die eben auf diese Prozesse spezialisiert sind, die dann auch die Verbindung nochmal in andere Fachkreise haben, wo auch viel Psychotherapie und sowas auch mit dranhängt und dann auch verfassungsrechtliche Aspekte. Und es gibt den Bereich der Betroffenen von rechter und rassistischer Gewalt. Auch das kann ja Thema sein. Es sind ja nicht nur Täterschaften, sondern auch Betroffenheiten, die in der Erziehungsberatung Thema sein können. Und das wollte ich gerade nochmal einbringen. Also das ist alleine das Wissen, dass Erziehungs- und Familienberatung auch ein Wissen hat über die Strukturen des Angebots. Das ist für mich schon mal so ein Basic.
Genau. Ja, genau. Ich glaube, das ist nochmal gut, das so aufzuspalten, weil es ist genau das, was ich jetzt in der letzten Frage ja auch ein bisschen nochmal thematisiert habe, ob man da jetzt Opfer, ich sag mal, ne, berät oder Leute, die sich Sorgen machen oder Aussteiger und so weiter.
Ich würde sagen, im professionellen Beratungskontext ist es wichtig zu wissen, was es alles noch für nicht nur HelferInnen-Systeme, sondern Beratungsstrukturen, die Marion schon genannt hat, aber auch Strukturen im Gemeinwesen gibt. Also darauf ist man auch angewiesen. Also selbst die Ausstiegsberatung arbeitet auch mit jugendarbeiterischen Angeboten dann zusammen. Also hilft es dem Jugendlichen, der aus der Szene aussteigen möchte, neben Gesprächen auch Basketball zu spielen oder klettern zu gehen oder zu töpfern oder zu häkeln. Also ja, je nach irgendwie Interessenlage. Aber genau, es braucht sozusagen immer eine enge Zusammenarbeit von Angeboten, ja, wo natürlich immer wieder, das ist meine Dauerschleife an Ruf an die Politik, jugendarbeiterische, offene Jugendarbeit muss dringend gefördert werden. Das ist das Dringlichste überhaupt mit stetigen Stellen und Menschen, die als Vertrauenspersonen da dauerhaft arbeiten. Daran darf halt nicht gespart werden, denn das ist Live-Interaktion, das ist Real-Life-Begegnung. Echte Menschen mit echten Herzen sprechen miteinander. So, das ist sozusagen offene Jugendarbeit, die Beziehungen fördert, auch abseits der Familie. Und ich würde sagen, beraterische Angebote sollten zumindest einen Überblick über all diese zusätzlichen Angebote haben, um das bestmöglich miteinander verbinden und verknüpfen zu können. Genau das ergänzend zu Marion.
Mir fällt gerade noch ein, weil dieses Thema Antisemitismus ja auch sowas ist, was nicht verschwiegen werden soll. Das würde ich schon auch nochmal als eine Sonderform. Und wir haben ja immer wieder jetzt so in den letzten Jahren dieses Thema Antisemitismus an Schulen auch gehört. Und auch da zu gucken, wo kann Beratung sozusagen, also wo, dass es nicht passiert, dass dann die Eltern in die Erziehungs- und Familienberatung kommen, weil das Thema an der Schule nicht verhandelt wird. Wo ist es auch wichtig, nochmal auch deutlich zu machen, okay, also es ist wichtig, dass diese Beratung auch stabilisiert, entlastet, aber auch strukturelle Lösungen im Gemeinwesen, in den Sozialräumen sucht und auch da ansetzt. Also dieser Link in die Strukturarbeit rein, den finde ich einfach auch wichtig als Aufgabe von Beratung. Und das braucht Ressourcen. Eine Erziehungsberatungsstelle, die knapp besetzt ist und wo irgendwie die Warteschlange irrsinnig lang ist und wo die BeraterInnen dann gar keine Zeit für Netzwerkarbeit haben, das ist dann auch nicht der Sache dienlich.
Ich glaube, das schließt es nochmal ganz gut ab für heute, das Thema, dieses Stichwort auch Netzwerkarbeit und Kooperation etablieren. Ich habe mich gerade nochmal gefragt, Matthias, dass auch die Strukturen, also wie klar sind hier eigentlich auch in NRW, also wir machen ja jetzt den Podcast aus NRW heraus, für dieses Thema mit Blick auch auf die Erziehungsberatungsstellen. Da habe ich noch relativ viele Fragezeichen, bin aber da auch bei dem, was du gesagt hast, Marion, diese Ressourcen müssen natürlich auch zur Verfügung stehen. Das ist ja so ein nie endendes Thema eigentlich, ne, dass man irgendwie gucken muss, dass das auch zur Verfügung steht. Und dann fände ich es aber schon spannend zu schauen, welche Ideen gibt es denn da auch nochmal, sich mit entsprechenden Stellen in NRW, die sich da gut auskennen, auch zu vernetzen und auch Brücken zu bauen, Kooperationen zu bilden, aber auch in den bereits vorhandenen Strukturen das nochmal stärker mitzudenken, das Thema, ne? Und ich fand auch das Thema Jugendarbeit interessant, also mit Jugendtreffs und so auch präventiv zu gucken, wenn es solche Entwicklungen gibt, welche Kompetenzen kann auch EB da vielleicht auch anbieten. Weiß ich nicht. Das sind so meine Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gehen, Matthias. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ja, ich glaube, die Lena hatte da noch einen Gedanken zu.
Ach so, das ist jetzt weniger ein Gedanke, was sozusagen die Strukturen angeht. Ich wollte noch mal einmal die Schleife zurückmachen zu dem, was ihr ja auch konkret gefragt habt. Also wie eigentlich professionelle Menschen umgehen sollen mit Äußerungen. Die Frage war ja, ich habe was beobachtet, da hat jemand Kleidung an, äußert sich jemand komisch.
Vielleicht so Stichwort Haltung zeigen auch.
Genau, ne? Ich finde das vielleicht auch abschließend nochmal wichtig zu sagen. Wenn sich Menschen komisch verhalten, ja, komische Klamotten anhaben, komische Codes und Symbole, und ich muss die nicht alle kennen, ich muss sozusagen kein wandelndes Lexikon von extrem rechten Symboliken und Codes sein, aber wenn mir was auffällt, was anders ist, dann ist das Wichtigste zu fragen. Man fragt. Also pädagogische Fachkräfte können auch einfach sagen, was hast denn du da für einen Pulli an? Ist ja interessant, habe ich noch nie gesehen. Also man kann sich auch doof stellen. Also ne, man muss ja sozusagen nicht anklagen, fragen, was ist das? Das geht ja gar nicht, sondern was ist das? Was bedeutet das? Warum magst du das? Warum trägst du das? Was hat es sozusagen für eine Bedeutung für dich, diesen Pulli, dieses Tattoo, diesen Ring zu tragen? Warum äußerst du dich so? Warum sagst du das so? Das sind, also es ist sozusagen, Fragen zu stellen, ist das Handwerkszeug von Pädagoginnen und gleichzeitig in der Frage auch die eigene Haltung zu wiederum darzustellen und zu sagen, ach so, das ist ja interessant, das sehe ich anders, das habe ich so noch nie gesehen. Ich denke, dass man das auch anders machen kann, also darauf dann einzugehen. Und ich würde sagen, Pädagoginnen haben eine Vorbildfunktion. Sie sind Role Models. Sie müssen quasi oder im besten Falle sollten sie etwas anderes vorleben oder das vorleben, was sie quasi für gut und richtig und wenn wir es nochmal professionell sagen, also Staub Bernasconi spricht von einer Menschenrechtsprofession. SozialarbeiterInnen unterliegen der Profession der Menschenrechte mitunter. Und genau diese Haltung muss sozusagen dabei, und ich sage explizit muss, denn das ist der fachliche Auftrag. Das muss getätigt werden, auf welche zwischenmenschliche Art und Weise und mit welcher Übersetzungsleistung. Das ist die hohe Kunst.
Mhm. Ja, danke, dass du das nochmal eingeschoben hast, weil es war tatsächlich noch so ein bisschen offen auch am Ende, aber ich meine, das ist ein klares Statement und da nochmal danke an euch beide für diesen informativen Austausch. Mike, die Frage, die du nochmal am Schluss aufgeworfen hast, zum Netzwerk. Ich denke, wenn da jetzt noch weiter Unsicherheiten bestehen, vielleicht auch in so Fragen, ne, wie positioniere ich mich da? Ich hatte gerade so ein Gespräch. Wir können ja noch mal schauen, ob wir im Subtext des Podcasts ein paar Links für NRW noch mal platzieren, wo man sich da vielleicht auch noch mal extern beraten lassen kann. Das tun ja durchaus auch Fachkräfte in Beratungsstellen, dass sie da noch mal mit Expertinnen wie eben Lena Lehmann sprechen und sich austauschen, wenn sowas kritisch ist. Ich habe gemerkt und viel gelernt bei dem Thema, dass wir von der Mikro bis in die höheren Ebenen wirklich ja auf Prozesse achten sollten, dass wir da gar nicht so weit und abstrakt denken müssen, wenn wir mit dem Thema zu tun haben. Und dafür hat es sich doch gelohnt, heute den Podcast zu machen. Also nochmal herzlichen Dank an die Gäste und ja auch an dich, Mike, dass wir da nochmal vorm Sommer sowas machen konnten.
Ja. Also danke auch von mir in die Runde und Matthias, das war doch unser Anspruch, dass noch vor den Sommerferien, bevor wir gleich den Pool aufbauen, dass wir das noch schaffen, diese Folge, oder? Ich fand das auf jeden Fall auch sehr gut und danke auch nochmal an Marion und Lena, das war echt super.
Danke für die Einladung, wollte ich sagen.
Ja, klar, gerne, gerne. Also, ja, wir sehen uns dann irgendwann im nächsten Halbjahr, ne? Irgendwie. Ja.
Also Winter ist ein bisschen zu pessimistisch. Also das kann ich jetzt. damit kann ich jetzt nicht gut in die Sommerpause gehen. Ich sag mal Herbst.
Alles klar.
Alles klar, bis dahin und eine gute Zeit.
Tschüss.